Herr, ich danke dir für diesen Morgen und ich danke dir für die Gemeinschaft jetzt hier, die wir zusammen haben können. Ich danke dir für deine Gegenwart, für deine Nähe und Herr, ich bete, dass du unsere Gedanken und unsere Wünsche, unsere Herzen prüfst und dass du erkennst, wie wir es meinen, Herr. Und dass, wenn wir irgendwie in Gefahr sind, uns von dir zu entfernen, dass du uns zurückholst auf diesen Weg mit dir. Ich bete, dass jetzt du, Heiliger Geist, durch mich redest und es lebendig machst, was wichtig ist. Danke, dass du hier bei uns bist, Herr. Amen.
Amen.
Ja, es ist Herbst, es ist jetzt kalt draußen, so wie es sich auch gehört im November, ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich liebe das. Ich war gestern mit einer Freundin und ihrem Hund spazieren bei uns in Tauscher, ist ja ganz schön. Man fällt so aus der Tür, kommt man direkt in den Wald, es ist nicht weit. Das Laub, es raschelt, das Bunte, dann blauer Himmel noch dazu, vielleicht ein Traum. Und ich liebe das. Und der Herbst hat ja allgemein viel Frucht auch, ne? Pflaumen und Birnen und Äpfel. Also wir haben jedenfalls einen schönen Boskop-Baum im Garten. Wir genießen das, die Äpfel jetzt und Apfelkuchen und Möhren, Rohkost und was man alles so Schönes machen kann mit den Früchten. Und wir genießen die Früchte des Jahres jetzt sicher alle auf irgendeine Weise, in der Marmelade oder wo auch immer. Und es gibt ein Gartenprinzip, das für uns, denke ich, alle ganz logisch ist, die irgendwas mit Garten zu tun haben. Natürlich ernten wir das, was wir säen. Ne? Wenn ich Tomaten will, dann kann ich keine Gurken pflanzen. Und wenn ich Margeriten möchte, dann nützt mir der Rosenbusch nichts. Also die kann man jetzt nicht ernten. Aber ihr versteht, was ich sagen will. Wenn ich was ernten will, dann muss ich auch das Entsprechende säen. Und wenn ich, also wir haben zum Beispiel diesen Apfelbaum im Garten, den haben wir Jahre nicht beschnitten und er hatte keine Äpfel. Und dann hat der Jürgen Wert, unser Kollege, den ihr ja gut kennt, der ist ja in einem seiner ersten Berufe Gärtner, der hat dann mal so richtig Kahlschlag gemacht, 2 Jahre, und jetzt hat der Baum Äpfel. Also wenn ich Äpfel bilden will, muss ich einen Apfelbaum pflanzen, ich muss den Apfelbaum pflegen, ich muss den auch beschneiden. Alles, was wir ernten wollen, müssen wir erst säen und dann auch pflegen entsprechend, behandeln. Das Einzige, was wir nicht pflegen müssen, was immer von alleine in Hülle und Fülle im Garten da ist, ist Unkraut. Das ist eigentlich ganz verrückt, finde ich. Und die Bibel schreibt im Galater 6, Vers 7, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Und da geht es ja nicht um unseren Garten hinterm Haus, ne, sondern da geht es um unser Leben. Was wollen wir ernten? Es geht um unser Verhalten, unsere Beziehungen, die wir haben. Was möchtest du dort ernten? Und ich habe euch heute einen Vers aus dem Philipperbrief mitgebracht, den ich gerne auf diesem Gedanken von Saat und Ernte mit euch mal anschauen möchte. Ich erzähle euch erstmal, was vor diesem Vers kommt. Also es geht um Philipper 2. Und da steht im Vers 1 bis 11, wie wichtig das ist, dass wir uns an Jesus in allem orientieren. Ne, der Paulus, der sagt den Philippern, denkt immer dran, Jesus ist unser Vorbild, dient einer dem anderen, sei demütig, denkt dran, alles, was ihr tut, soll Gott ehren. Er ermahnt die Philipper zu herzlicher Liebe, er erinnert sie dran, wie wichtig es ist, Mitgefühl zu haben mit den anderen. Und dann kommt entscheidender Vers, um den es heute geht, und zwar ist das Philipper 2, 14 bis 15. Und bei allem, was ihr tut, hütet euch vor Nörgeleien und Rechthaberei, denn euer Leben soll hell und makellos sein. Dann werdet ihr als Gottes vorbildliche Kinder mitten in dieser verdorbenen und dunklen Welt leuchten wie Sterne in der Nacht. Bei allem, was ihr tut, hütet euch vor Nörgeleien und Rechthabereien. Das ist in verschiedenen Übersetzungen anders übersetzt, aber ich finde diese Übersetzung ganz günstig. Hütet euch. Also da steht nicht, gebt euch Mühe, nicht so viel zu murren, nicht so viel zu nörgeln. Da steht, hütet euch davor. Und eine Parallelstelle dazu, zu diesem Murren, zu diesem Nörgeln, da steht auch, seufzt nicht gegeneinander. Also Es geht um das, was uns am anderen so richtig zu schaffen macht, wo uns die anderen nerven, wo wir meckern übereinander, wo wir leiden aneinander. Und also es gibt verschiedene Übersetzungen für dieses Nörgeln und Rechthaberei. Bei manchen Übersetzungen steht statt Rechthaberei auch, hütet euch vor Zweifeln oder vor Misstrauen oder Kritik. Also es gibt ganz verschiedene Sachen. Und ich habe mir jetzt mal drei davon ausgesucht, wie es übersetzt werden könnte. Drei Punkte. Was der Mensch sät, wird er ernten, ist der Grundgedanke. Nörgelei, Rechthaberei und Misstrauen. Die drei Punkte will ich gern mit euch heute anschauen. Warum sollen wir uns davor hüten, zu murren und zu nörgeln? Frage, wer von euch ist gerne mit nörgelnden, mürrischen Menschen zusammen? Könnt ihr mal die Hand heben? Genau, ne? So ist das. Keiner hat Lust auf nörgelnde, mürrische, schlecht gelaunte Leute. Das heißt nicht, dass wir mal schlechte Laune haben dürfen, versteht mich nicht falsch. Wir dürfen auch mal negativ drauf sein und mal keinen Bock haben auf viele Leute und Rückzug brauchen. Darum geht es nicht in dem Vers. Es geht um was anderes. Was ernten wir denn, wenn wir immer meckern, murren und nörgeln? Schlechte Laune zum Beispiel. Unzufriedenheit. Und wenn wir unzufrieden sind, wenn wir das kultivieren in uns, was uns fehlt, was uns ärgert, wenn wir unzufrieden sind, dann ist das auch so, dass dieses Unzufriedensein sich auf unsere Gefühlswelt natürlich niederschlägt. Das ist ja nicht nur ein Feststellen von einem Mangel, was uns gerade fehlt, sondern das hat ja was sofort mit unseren Gefühlen zu tun. Wenn es gerade nicht so läuft, wie ich das brauche, wie mir das schön wäre, dann fühle ich mich auch unglücklich. Ich bin gereizt, ich bin genervt. Das nimmt uns die Lebensfreude. Murren und Nörgeln legt sich wie so ein grauer Nebel auf unser Leben. Und das macht infolge dessen, was wir sehen, ernten wir. Die Ernte ist dann auch, dass wir Beziehungen vielleicht verlieren. Das zerstört auf jeden Fall Beziehungen, wenn einer immer nörgelt und meckert. Es macht auch bitter. Ich finde, man sieht das manchmal Menschen, die so negativ drauf sind, so unzufriedenen Menschen, sieht man das schon im Gesicht an, so ein verkniffenen Gesichtsausdruck, wo irgendwie der Frieden fehlt, wo man merkt, da ist eine tiefe Unzufriedenheit, eine tiefe Bitterkeit da. Und ich habe mich dann so gefragt, was ist denn eigentlich das Gegenteil von Murren und Nörgeln? Liegt ja eigentlich auf der Hand. Was fällt euch ein? Könnt ihr mal reinsprechen? Ob es jemand einfällt, was ist das Gegenteil von Murren und Nörgeln?
Loben.
Bitte?
Loben.
Ich habe es nicht.
Loben,
ja. Das ist schon wieder eine Folge dessen, was ich suche, das Wort. Ich habe so gedacht, es ist eigentlich Dankbarkeit. Ne? Wenn ich dankbar bin, dann lobe ich, dann bin ich auch fröhlich. Aber eigentlich ist Zufriedenheit und Dankbarkeit das Gegenteil. Und ich mag diesen Vers nicht, die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Also Dankbarkeit spürt man dem Menschen genauso ab wie Unzufriedenheit. Wer von euch ist gern mit Menschen zusammen, die dankbar und zufrieden sind, denen so die Freude und die Zufriedenheit aus den Knopflöchern tropft? Ja, also könnte man jetzt mal eine Umfrage machen, wie es mit euch jetzt ist, aber gut. Dankbarkeit ist wirklich so ein Thema, über das man nicht genug sprechen kann. Es hat so große Auswirkungen auf unser Leben. Und ich weiß selber, das kann man nicht machen. Ich kann nicht früh aufstehen und sagen, oh, ab heute bin ich immer dankbar. Ich werde mich über alles freuen, egal was kommt. Ich habe die richtige Einstellung, das schaffe ich. Funktioniert ja so nicht. Aber wir dürfen das trainieren. Und wir können uns daran erinnern, dass wir jemand in unserem Lebensboot haben, der auch ein großes Interesse dran hat. Weil sonst würde in seinem Wort nicht stehen, hütet euch vor Nörgeleien. Hütet euch. Gott sagt ja nicht was, ohne uns die Kraft dafür zu geben. Von daher bitte ich, ermutige ich euch, das Dankbarkeitstraining aufzunehmen. Und das geht für mich damit los, dass ich früh am Morgen sage, Jesus, heute Du bist der Herr in meinem Leben. Heute brauche ich das, dass du mir immer wieder die Augen öffnest für die Dinge, für die ich dankbar sein kann. Flute mein Herz mit Dankbarkeit. Gib mir eine dankbare Lebenshaltung. Gib mir ein zufriedenes Herz. Und es fängt bei ganz banalen Dingen an, dass man früh aufstehen kann. Die älteren Semester hier wissen das wahrscheinlich noch besser zu schätzen als wir, die wir noch relativ oder ganz fit sind, wo das normal ist, dass man früh aufsteht. Aber wenn man älter wird, ist das nicht selbstverständlich, dass man früh aufstehen kann, dass man sich seinen Kaffee machen kann, dass man Anziehsachen haben, dass wir Frieden haben, dass wir Menschen haben, die früh Guten Morgen sagen, die nach uns fragen, die, denen wir wichtig sind. Dankt für die banalen, einfachen Sachen. Der zweite Punkt, hütet euch vor Rechthaberei oder hütet euch vor Streit. Kennt ihr Menschen, die immer Recht haben wollen? Ich kenne solche Leute. Also nicht so ganz viele, bin ich sehr dankbar, dass mein Leben nicht umsäumt ist von solchen Menschen, weil so Leute, die alles ausdiskutieren, die über alles diskutieren, das ist ganz schön anstrengend. Wer von euch hat gerne mit solchen Leuten zu tun, die immer alles besser wissen? Immer? Du magst das, mit Leuten zusammen zu sein, die immer alles besser wissen? Ach so, okay. Ja, ja. Ja, das ist manchmal schwierig, ne? Solche Leute, von denen man nie hört, stimmt, du hast recht. Oder, oh, ich glaube, da habe ich mich geirrt. Gut, dass du mir das nochmal sagst. Oder die sagen, wie siehst denn du das? Also, das sind so Menschen, die wenig fragen, weil sie ja alles selber wissen, die auch unbelehrbar sind. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es Menschen gibt, wo das immer so ist. Aber ich würde mal behaupten, jeder von uns hat ja manchmal so eine Tendenz. Also manche von uns, ich will das nicht so absolut sagen, wir haben ja alle Momente, wo wir so auf unserer Meinung, von meiner Meinung sehr überzeugt bin. Wo ich denke, ja, da lasse ich keine Luft dran. Also bin ich sehr sicher, dass ich da, ne? Das ist anstrengend für die drumherum, wenn man unbelehrbar ist. Rechthaberische Menschen können schwer zu eigenen Fehlern stehen, können auch sehr schwer um Vergebung bitten. Wie sieht's aus mit euch, mit uns, mit mir, mit euch? Wie geht's euch damit? Könnt ihr um Vergebung bitten? Und ja, ich könnte euch viele Beispiele erzählen. Erlebnisse, die ich mit Lehrern hatte, in den Schulen unserer Kinder, aber auch mit Ärzten, die immer alles wissen, die immer, wo manchmal der Fehler vor Augen liegt, Aufgabenstellungen in der Mathearbeit zum Beispiel. Der Fehler war, die Frage war falsch gestellt für das, was gefordert war in Mathe. Es lag auf dem Tisch. Ne? Die Lehrerin hat das nicht zu Wege gebracht, zu sagen, Herr Mühlbauer, mein Mann war dann zum Gespräch, da ging es gar nicht darum, dass wir uns über die Note der Tochter geärgert haben. Die hatte eine super Note, aber die Aufgabenstellung war falsch. Und Matthias sagte, ach, das werde ich dir einfach mal sagen, dass es das mal abändern kann für die nächsten Klassen. Die hat das nicht über die Lippen gebracht, zu sagen, Herr Mühlbauer, das ist echt gut, dass Sie mir das mal sagen. Das ist ja eine völlig falsche Aufgabenstellung für das, was ich möchte. Und ich könnte euch viele Geschichten erzählen. Reicht die Zeit heute nicht. Menschen, die nicht fragen oder eingestehen, dass sie keine Ahnung haben oder auch falsch gelegen haben. Und die Wurzel von so einer rechthaberischen Haltung ist Stolz. Dass wir denken, wir sind die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, an diesem Punkt jedenfalls. Und manchmal sind solche Menschen, die so immer Recht haben wollen, eigentlich Menschen, die sich in sich drin eher klein und unwichtig fühlen und durch ihr Verhalten sich größer fühlen wollen. Ne? Ich sage jetzt mal so, die machen dann einen so auf, ich weiß Bescheid, damit es nicht auffliegt, dass sie eigentlich unsicher sind. Sich über andere zu erheben, um sich selber nicht mehr so klein zu fühlen. Könnte ja der Stefan wahrscheinlich aus der Schule viele Geschichten erzählen. Kinder, die Machtgehabe haben, über andere herrschen, wo man eigentlich, wenn man genau hinguckt, merkt, da ist eigentlich ein ganz kleines Selbstwert, ein ganz kleiner Selbstwert dahinter, dass die das so brauchen, wichtig zu sein oder sich andere zu unterwerfen. Rechthaberei. Das Gegenüber bekommt das Gefühl, keine Ahnung zu haben. Also wenn jemand immer Recht hat, dann wird das Gegenüber klein gehalten. Kompromisse sind nicht zu finden, sind schwer möglich, schwer oder unmöglich zu finden. Und das Ergebnis davon ist auch wie beim Murren und Nörgeln eigentlich auch Streit, Verletzungen und am Ende Einsamkeit, weil mit solchen Leuten sich keiner gerne umgibt. Ich glaube, solche Menschen haben einfach keine echten Freunde, behaupte ich jetzt mal so. Weil es ist anstrengend, mit jemandem befreundet zu sein, der meine eigene Meinung nie wirklich hört oder bedenkt oder stehen lassen kann. Und die Wahrheit ist, wir alle brauchen einander. Wir brauchen auch das, was der andere denkt über eine Sache. Wir brauchen das, weil keiner von uns immer alles weiß. Und in dem Philipper 2 steht, eben in dem, was vor diesem Vers steht, will ich euch mal zwei Verse, und zwar den 3. und 4. nochmal vorlesen. Weder Neid noch blinder Ehrgeiz sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, denkt von euch selbst gering und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht immer zuerst an euch, sondern kümmert und sorgt euch auch um die anderen. Das gehört für mich auch Kommunikation dazu, dass ich nicht mal auf meinen eigenen Ehrgeiz bestehe, Recht haben zu wollen, sondern auch dort an den anderen denke und auch mal frage, wie kommst du denn zu dieser Meinung? Warum siehst du denn das so? Ah, okay, und einfach nachzufragen, warum der andere zum Beispiel so denkt, das gehört für mich auch dazu. Auch nicht nur äußerlich sich um andere zu kümmern, im Sinne von versorgen, essen oder irgendwie denen was Gutes tun, sondern auch im Gespräch mich darum zu scheren, was der andere denkt und warum der auch so denkt. Ich verzichte also, wie es im Vers 7 steht, dann auf das Recht, dass ich die richtige Meinung habe. Im Vers 7 steht nämlich, Jesus ist unser Vorbild, wir sollen uns an Jesus orientieren. Und dann, nein, er verzichtete darauf und wurde rechtlos wie ein Sklave. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und lebte als Mensch unter uns Menschen. Er erniedrigte sich selbst und war Gott gehorsam bis zum Tod. Also Jesus hat auch auf sein Recht verzichtet und wir sollen uns an ihm orientieren. Und das heißt für mich auch manchmal auf mein Recht, immer Recht zu haben zum Beispiel, zu verzichten in der entscheidenden Situation. Das in Erwägung zu ziehen, dass ich eine Lernende bleibe. Gott hat uns zur Gemeinschaft geschaffen. Und auch hier bei diesem Punkt mit der Rechthaberei, denke ich, ist es wichtig, wie bei der Dankbarkeit auch, schafft euch Erinnerungen. Manchmal hilft das, in der Küche irgendwo sich Zettel zu machen, zu sagen, ich bin heute dankbar für mein Leben oder ich bin dankbar, Doppelpunkt, nur so ein Zettel, dass man das einfach immer mal wieder vor Augen kriegt, stimmt, ich wollte Dankbarkeit trainieren oder jetzt bei dem Punkt, auf den Zettel zu schreiben, am Spiegel zum Beispiel, da ist man ja mindestens zweimal am Tag, die zweimal am Tag Zähne putzen, das drauf zu schreiben, ich will von anderen lernen oder ich höre anderen zu. Ich frage nach im Gespräch. Irgendwelche banalen Sätze, die uns daran erinnern, dass die anderen wichtig sind und dass ich nicht der Mittelpunkt des Lebens bin. Ich interessiere mich für die Meinung von Menschen. Kann man auch draufschreiben. Oder ich bin von Gott geliebt und wertvoll. Es ist nicht schlimm, sich zu entschuldigen oder Unrecht zu haben. Ich verliere nicht an Wert, wenn ich Versagen zugebe. Solche Erinnerung. Es ist nicht schlimm, mich zu entschuldigen. Es ist nicht schlimm, wenn ich mal Unrecht habe. Ich verliere nicht an Wert, wenn ich mein Versagen zugebe. Der dritte Punkt, der steht in dieser Philipper-Übersetzung, die ich habe, nicht so, aber ich habe das definitiv schon mal gelesen. Ich habe leider die Übersetzung nicht gefunden. Da gibt es noch eine Übersetzung, wo zusätzlich zu dem Murren und zur Rechthaberei stand Misstrauen. Wir sollen uns hüten vor Misstrauen. Und Die Frage ist, was ernte ich, wenn ich misstrauisch durchs Leben gehe? Habe ich wieder überlegt, das Gegenteil für Misstrauen ist
Vertrauen.
Genau. Und wenn ich vertrauen kann, dann gehe ich vom besten Fall aus. Ne? Also zum Beispiel, ich bitte meinen Mann drum, den Müll mit runterzunehmen. Ich denke mir jetzt mal was aus. Ich bitte den Müll mit runterzunehmen. Der macht das nicht. Da habe ich dann zwei Möglichkeiten. Das war ja wieder klar. Wenn ich den mal um was bitte, dann vergisst er das. So wichtig bin ich dem also. Ich bin ihm also nicht wichtig, wenn ich dem das, also wir haben, also jetzt inzwischen, ne, aber am Anfang geht's, ja, ist unsere Ehe wirklich schön, aber am Anfang unserer Ehe, die ersten Jahre, gab es viele Situationen, wo ich ihm versucht habe zu vermitteln, was ich brauche, um mich geliebt zu fühlen. Und der hat sich natürlich bemüht, aber er ist ein ganz anderer Mensch mit ganz anderem Wesen als ich. Logisch, könntet ihr alle als Paare was erzählen darüber, mit Sicherheit. Und da habe ich oft gedacht, also wenn er mich lieben würde, wieso macht er das nicht? Oder jenes nicht. Also dieses Misstrauische, das war ja klar. Der denkt überhaupt nicht, dem ist es überhaupt nicht wichtig, was ich brauche. Dass der mir jetzt einen Gefallen tun kann, wenigstens mal hier diesen Müll runterzubringen. Ich könnte aber auch vertrauensvoll an so eine Situation rangehen und denken, ah, der hat den Müll jetzt nicht mitgenommen. Schade. Naja, der wird schon den Grund gehabt haben. Hat er vielleicht vergessen. Aber kann ja mal jedem passieren, was zu vergessen, ne? Das wäre vertrauensvoll, vom besten Fall auszugehen. Der macht das nicht, um mich zu ärgern. Der macht das nicht, um mich zu ignorieren, um mir eine reinzudrücken, um Gleichgültigkeit zu feiern mir gegenüber, irgend sowas. So eine unbewusst kritisch misstrauische Haltung lässt uns immer vom schlimmsten Fall ausgehen. Wir unterstellen den anderen was Negatives und so sieht dann auch die Reaktion aus. Das kann man auf alle Beziehungen münzen. Ne? Die Freundin zum Beispiel nicht anruft, obwohl die weiß, du hast heute eine Prüfung oder irgendeinen Arzttermin gehabt, die ruft nicht an, die hat gesagt, sie will anrufen und ruft aber nicht an. Dann nicht zu denken, ja, das war klar, an mich denkt wieder keiner. Sondern sagen, ja, die wird schon den Grund gehabt haben, ich bin ihr ja wichtig. Also dem anderen Gutes zu unterstellen, vertrauensvoll zu sein. Und das geht in unseren Gedanken los. Das, was wir denken, das bestimmt unser Gefühl. Und nicht unser Gefühl darf uns leiten. Nicht das Gefühl ist unser Maßstab. Ja? Ich fühle mich verlassen, ich fühle mich nicht wichtig, also bin ich auch nicht wichtig. Wenn wir so leben, dass unser Gefühl unser Leben bestimmt, dann ist die Folge davon, dass wir uns zurückziehen von anderen. Das Ergebnis ist, dass wir uns distanzieren. Und diese Gedanken, dass wir den anderen nicht wichtig sind, dass der andere mich nicht lieb hat, das wird immer größer. Das wächst wie so ein Geschwür in unseren Gedanken. Es wird immer größer und das Misstrauen macht wie so einen breiten Graben zwischen Menschen. Und dieser Graben verhindert Geborgenheit, dieser Graben verhindert ehrliche Gespräche, wenn wir Misstrauen in unserem Leben zulassen und nähren, verhindert das Beziehungen. Und ich habe so gedacht, Vertrauen ist für mich eigentlich wie so ein Zaun um so einen Beziehungsgarten drumherum. Das ist für mich wie so ein Schutzrahmen. Und ich habe mich so erinnert, ihr kennt ja hier in Chemnitz den Bahnhof auch gut. Wenn ich früher, ich bin ja hier aufgewachsen in Chemnitz, und wenn ich meine Oma vom Bahnhof abgeholt habe, das war meistens auf den Gleisen, ich glaube 10 bis 13 oder so, diese Durchgangsgleise, ne, die nicht enden, sondern wo der Zug dann weiterfährt, die ganz hohen Gleisnummern, wo man wirklich so auf dem Durchzug, im Durchzug steht. Dort war es immer kalt. Weißt du noch, wie ich mich immer in die Jacke eingemummelt habe, wenn die Oma im Winter kam, da zieht der Wind so durch. Und das Bild, das hat sich mir so aufgedrängt. Misstrauen ist, du hast eine Freundschaft zu jemandem, eine Beziehung und du stehst eigentlich im Durchzug. Und Vertrauen ist wie so eine Mauer, wie so ein Schutz, wo Gemütlichkeit oder Geborgenheit auch wachsen kann. Ja, also dieses Vertrauen zueinander heißt, wir stehen zueinander und ich weiß, ich halte das fest und ich vertraue dem anderen, dass er auf meiner Seite ist. Ich darf ehrlich sein. Und Misstrauen verhindert gute Beziehungen. Wir brauchen den Heiligen Geist in uns. Wir brauchen den wirklich, dass er unsere Motive, unsere Gedanken immer wieder prüfen darf. So wie das im Psalm 139 steht am Ende: Durchforsche mich, Gott, sieh mir ins Herz, prüfe meine Wünsche und Gedanken, und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir. Auch in unseren Gedanken immer wieder dahin zu kommen, wie Gott will, dass wir reagieren, wie wir denken, dass wir eine lernbereite Herzenshaltung haben. Das kann uns Gottes Geist nur schenken. Dass er uns aufdeckt, wo wir, ich sag's jetzt mal so, bockig sind. So dieses, ich will aber Recht haben. Und der andere hat schon so oft, und jetzt immer muss ich mich entschuldigen, immer muss ich. Also so eine lernbereite Herzenshaltung zu haben. Wir brauchen das, dass der Heilige Geist uns ein Bewusstsein dafür schenkt, für das, was er verändert haben will in uns. Und wo Dinge auch heil werden müssen, Beziehungen heil werden müssen, wo wir Vergebung aussprechen müssen. Und das ist sowieso das Allerwichtigste, mit all diesen Dingen, wo wir verletzt sind, immer wieder zu Jesus zu gehen und Vergebung dem anderen gegenüber auszusprechen, zu sagen: Jesus, das hat mir wehgetan und ich gebe diese Schuld, die der andere an mir hat, jetzt zu dir. Kümmer du dich drum. Du darfst Gottes Wahrheit über deinem Leben glauben, dass du gewollt bist von Anfang an, dass du geliebt bist, dass es einen Gott gibt, der sich um dich sorgt, der dich sieht, so wie es die Jahreslosung sagt, der dich sieht und der deine Gefühle total ernst nimmt, wo alles Raum hat. Und diese Wahrheiten Gottes, die schaffen in unserem Leben neue Wege, die entwirren manchmal wie die Knoten. Ich will euch noch ein Beispiel erzählen. Das ist schon eine Weile her, vielleicht 2 Jahre oder so. Wir hatten Frühstück bei uns. Also unsere Mädels, die sind ja nun schon wirklich junge Frauen. Eine ist schon verheiratet. Und weil die groß waren, haben wir dann manchmal am Samstag spät gefrühstückt, so ein Brunch gemacht. Also kein Mittagessen, sondern 10:30 ein schönes, ausgedehntes Frühstück mit Ei und Speck und Pancakes. Ich hatte so ein richtig formvollendet tolles Frühstück gemacht. Schön mit Kerze und Obst und alle Schikane. Ne? Und wir sitzen am Tisch, mein Mann hat seinen Kaffee, die Mädchen alles das, was sie gern tranken, in Saft oder ich weiß nicht mehr, was die wollten. Und wir setzen uns hin und beten und wollen anfangen und ich sehe, dass ich nichts zu trinken habe. Und wie das manchmal so ist. Mein Mann hat mich grundsätzlich im Blick, der hat mich lieb, aber ich weiß noch, wie ich aufgestanden bin in die Küche und in mir so ein richtiger Sturm losbrach in den paar Minuten, wo ich so richtig so ein Selbstmitleid, das war ja wieder klar, du kümmerst dich um alle, du machst hier den Frühstück so schön, du kümmerst dich, dass die alle das haben, was sie gerne trinken und essen wollen und dich hat keiner im Blick. Um dein Getränk kümmert sich keiner. Keiner ist bereit, dass du erstens sieht's keiner, es fällt niemand auf, dass du nichts hast. Keiner ist bereit, für dich ein Opfer zu bringen, nochmal aufzustehen und dir ein Cappuccino zu holen. Ich weiß noch, wie ich das dachte. Keiner ist bereit, für dich ein Opfer zu bringen. Inzwischen weiß ich, wo die Gedanken herkamen. Die kamen nicht aus meinem Herzen. Und ich weiß noch, wie ich am Wasserkocher stand, die Tränen in den Augen. Das haben die anderen alles gar nicht gemerkt. Und plötzlich in meinem Kopf dieser Gedanke auftaucht: Judith, das stimmt doch gar nicht. Und ich dachte, stimmt doch gar nicht, dass sich keiner um dich kümmert. Ich kümmere mich doch um dich. Ich habe das nicht laut gehört, ne, wie Gott zu mir geredet hat, aber das war für mich Gottes Reden. Es stimmt doch gar nicht, dass keiner für dich bereit ist, ein Opfer zu bringen. Ich habe doch für dich ein Opfer gebracht. Und ich denke, stimmt. Und in dem Moment, wie Sturmstillung in meinem Inneren, Ruhe. Und ich denke mir, krass, ja, stimmt. Aufgeatmet, ich habe richtig gespürt, es war wirklich eindrücklich, habe ich nicht oft erlebt in meinem Leben, aber ich habe richtig gespürt, wie Gottes Wahrheit in mein Herz kam und plötzlich Frieden eingekehrt ist. Das stimmt, ist ja alles gut. Gott sieht mich ja. Der hat mich auch im Blick und der hat mich ja auch lieb. Stimmt gar nicht, dass sich niemand um mich kümmert. Ist nicht die Wahrheit gewesen. Und manchmal ist es so, dass der Teufel wie mit so einem Zug an dir vorbeifährt, mit negativen Gedanken, mit Misstrauen. Keiner meint's gut mit dir. Dich vergessen immer alle. Du kümmerst dich. Aber, ne, ihr kennt das bestimmt auch. Ich bin mir sicher, wir kennen das alle in unseren Gedanken, solche negativen Versuchungen, würde ich es fast sagen. Und dann ist es an uns zu überlegen, stimmt das überhaupt? Und dass uns das auffällt. Und, also ich bin ja sehr impulsiv. Ne? Mir kommt ein Gedanke, zack, meine Reaktion, meine Emotionen sind sofort dabei. Mein Selbstmitleid ganz groß. Und ich merke aber, dass ich mit dem Heiligen Geist, dass das meine Stärke ist, wirklich in meiner Schwachheit. Dass er mir dann sagt, du warte mal kurz, das stimmt jetzt gar nicht, was du, ne, stimmt nicht. Und dann das zu sagen, ja stimmt, ich will, ja, du hast recht, Herr, du hast recht. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns erinnert im entscheidenden Moment. Zusammenfassend, die Bibel ist ein Beziehungsbuch. Weil Gott ein Gott der Beziehung ist und das geht von vorne bis hinten hier drinnen um Beziehungen. Weil Gott ist Liebe und Liebe allein kann nicht existieren. Das wäre in sich total sinnlos. Ne? Liebe hat immer was Gebendes. Liebe ist im Ursprung darauf aus, einem anderen was zu schenken. Deswegen macht es keinen Sinn, würde Liebe alleine existieren. Gott will Beziehungen. Der liebt das, wenn wir liebevoll miteinander umgehen. Und deswegen liegt das auch auf der Hand, warum in seinem Wort steht, wir sollen uns vor Rechthaberei, vor Nörgeln, vor Misstrauen und Meckern hüten. Weil das alles Gift ist für Beziehungen, die liebevoll sind. Weil das uns vereinzelt, unser menschliches Miteinander zerstört. In der Bibel lesen wir, wir sollen unser Herz hüten, genau deswegen. Wir sollen achtsam sein, welche Gedanken wir glauben, welche Lügen wir wurzeln lassen in unserem Herzen. Weil was wir säen, das ernten wir. Wenn wir diesen Misstrauen, diesen Lügen in uns Glauben schenken, du bist nichts wert, dich sieht keiner, dich liebt keiner, dann wird das Auswirkungen auf dein Leben haben. Und ich will euch ermutigen, die Dankbarkeit zu pflegen, die Freude, das Vertrauen, die Vergebungsbereitschaft zu hüten, immer wieder wach zu halten, euch in diesen Sätzen zu üben, stimmt, du hast recht. In solchen Sätzen euch zu üben, ich habe mich geirrt oder es tut mir leid. Wir brauchen ein demütiges Herz von Gott und darum können wir ihn bitten. In seinem Wort steht, dass er in uns und wir in ihm leben sollen, in dieser engen Verbindung. Und da habe ich wieder an den Apfelbaum gedacht in unserem Garten. Wenn der Apfelbaum da steht, strengt er sich jetzt nicht gewaltig an, irgendwelche Früchte hervorzubringen. Ne, so, mehr Äpfel, größere Äpfel. Sondern alles, was der Baum machen muss, ist dort stehen, die Wurzeln tief schlagen, in Verbindung mit der Erde bleiben. Und ich denke, das ist ein gutes Bild. Wir brauchen uns nicht mega anstrengen. Wir müssen uns verändern jetzt. Wir brauchen jetzt alle ganz viel Liebe und Wahrheit und wir strengen uns alle an, sondern unser Auftrag ist es, in dieser Verbindung mit Jesus zu sein und zu bleiben, dort zu sein. Er ist diese Kraft. Er ist der, der das gute Werk in uns vollbringt, dass wir vertrauensvoll durchs Leben gehen, dass wir dankbar und zufrieden sein können. Das macht er in uns. Aber wir brauchen die Gegenwart von ihm. Deswegen investiert viel Zeit in die Gemeinschaft mit Jesus. Bei allem, was ihr tut, hütet euch vor Nörgeleien und Rechthaberei. Denn euer Leben soll hell und makellos sein. Dann werdet ihr als Gottes vorbildliche Kinder mitten in dieser verdorbenen und dunklen Welt leuchten wie Sterne in der Nacht. Stellt euch das mal vor. Wir Christen wären überall bekannt dafür, dass wir liebevoll, zufrieden, dankbar, vergebungsbereit sind. Das wäre eine Revolution, wenn wir Veränderungen in unserem Umfeld wollen. Wenn wir wollen, dass wir was auswirken, dass wir Salz sind in dieser Zeit, in dieser verwirrten, ja, wie es hier steht, in einer verdorbenen, dunklen Welt leuchten, dann brauchen wir Jesus. Und er kann das machen. Ich fände das so cool. Also das ist sowas, was ich euch wünsche, was ich auch mir wünsche, dass wir einen Unterschied machen, dass wir leuchten wie Sterne in der Nacht. Und Jesus, du kennst uns alle hier, wie wir hier sitzen, durch und durch. Und du liebst uns. Du hast uns deinen Geist gegeben. Und wir brauchen dich, Herr. Wir können aus eigener Kraft das Gute nicht tun. Aber du kannst es. Du mit deiner Gnade kannst es wirken in uns. Und wir brauchen das. Dass du unsere Herzen demütig machst. Dass du unsere Herzen lernbereit machst. Dass du das, was hart und verbittert ist, aufweichst mit deinem mit deiner Liebe. Und dass du Veränderung hineingibst dort, wo wir es brauchen. Heiliger Geist, füll uns mit deiner Wahrheit. Durchdring du unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln, unsere ganzen inneren Haltungen. Durchdring uns, damit du die Ehre bekommst, Herr, damit dein Wesen, deine Liebe durch uns leuchtet und dass die Menschen, mit denen wir zu tun haben, dieses Licht sehen können, dass sie dich sehen können. Schenk uns deine Gnade dazu, Herr. Danke für deine Liebe. Danke, dass wir es nicht aus eigener Kraft machen müssen, aus eigener Anstrengung, sondern dass du es schenken willst. Halt uns nah bei dir, Herr, in dieser verrückten Zeit. Amen.